Inzwischen verstehen die Menschen, und zwar wirklich auch vom CEO über die Redaktion bis hin zum Praktikanten, zum Volontär, verstehen, wie kann KI ihnen helfen, ihre Arbeit besser zu machen, schneller zu machen, effizienter zu machen. Und das kombiniert also redaktionelle Hoheit, journalistisches Know-how und die Technologie dahinter. Das ist das, was so ein bisschen diese Stimmung in mir sehr positiv gepusht hat.
Robert Förster von Radiozeit ist optimistisch, wie man hört, was die Zukunft von Radio und Audio angeht und woher dieser Optimismus kommt, welche Rolle Daten dabei spielen und wie er selbst mit Radiozeit die Zukunft mitgestalten will. Darum geht's jetzt. Und jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Aus Riga in unseren Podcast. Das war der Weg unseres heutigen Gasts. Da haben Robert Förster und ich uns bei den Radio Days Europe vor kurzem nämlich getroffen. Ausgerechnet beim Networking-Event von Explore Media in Bavaria. Beim Event ist vielleicht auch ganz falsch. Eigentlich war es danach schon, wenn wir mal ehrlich sind. Vor der Tür, so gegen 23 Uhr. Aber wie das bei solchen Events halt ist, irgendwie sind wir dann trotzdem schnell auf Arbeit und Themen und Business und Radio gekommen, weil deswegen waren wir ja alle da. Und wir sind schnell darauf gekommen, dass du doch mal zu mir in den Podcast kommen solltest, weil du eine Menge zu sagen hast über die Zukunft von Radio, einen guten Blick auch darauf hast, was es braucht für die Zukunft dieses Radios und was wie sich Radio aufstellen kann und was auch deine Rolle oder eure Rolle bei dem Thema ist. Und eure Rolle, da bin ich schon mittendrin bei Radiozeit, das ist ja dein Unternehmen, was du gegründet hast. Da wart ihr bei den Radio Days in der Expo zu Gast und habt ausgestellt zum zweiten Mal, glaube ich. Ne? In Athen wart ihr ja auch schon dabei, genau. Und deswegen finde ich deinen Blick auch besonders spannend auf diese Frage, wie blickst du auf die Zukunft von Radio, weil du ja auch viele Gespräche mit internationalen Menschen da dann führst und irgendwie auch deren Blick so ein bisschen eingefangen hast. Das ist ja immer ganz geil, wenn man da in der Expo sitzt und dann viele verschiedene Menschen aus vielen verschiedenen Ländern trifft. Und über all das, was Radiozeit ist, was ihr da macht, aber auch, was das eigentlich bedeutet für die Zukunft von Radio. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal, hi Robert. Schön, dass du da bist.
Danke für die Intro. Und einen ganz, ganz lieben Dank für die Einladung natürlich, dass wir uns da getroffen haben in Riga. Das ist natürlich super, weil das zeigt auch, dass die Radiowelt aus sämtlichen internationalen, nationalen, von Verbänden bis Radiostationen selber, dass da echt eine Community entstanden ist, die was will. Und das ist eigentlich das Zeichen, was ich so ein bisschen rausgelesen habe aus den Radio Days, was so ein bisschen mein Kern war, den ich da rausgelesen habe. Es ist wieder Aufbruchstimmung. Es geht wieder was. Ja. Die Leute haben verstanden, um was es geht. Und das ist so ein bisschen das, wo ich glaube, da kann sich wirklich was bewegen und da möchten wir natürlich auch Teil davon sein und ganz lieb Dank, dass wir darüber auch ein bisschen sprechen können über die Zukunft von Audio.
Super gerne, weil es ist ja immer wahnsinnig langweilig, wenn Leute sich einig sind im Podcast, aber jetzt sind wir uns halt gerade einig, weil ich habe es dann für den Blog beim Mediennetzwerk auch schon aufgeschrieben, kann ich gerne auch verlinken in den Shownotes. Ich habe auch das Wort Aufbruchstimmung benutzt in diesem Text und das war nicht abgesprochen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir das beide so sehen, weil ich auch das Gefühl hatte. Ich hatte wirklich das Gefühl, egal worum es thematisch auch dann ging, ob es um Programm ging, um Technologie ging, dass an allen Stellen so wirklich das Gefühl da war, auch international da ist, Audio hat eigentlich Konjunktur gerade. Ne? Also das, was Audio den Menschen geben kann, wie sehr Menschen auch Audioangeboten vertrauen, sei es Radio, sei es Podcasts und so weiter, dass da in diesen unsicheren Zeiten, in der aufgewühlten Welt, in der wir so unterwegs sind, Audio eigentlich total eigentlich war Audio nie weg, aber es ein bisschen Comeback erlebt, auch so im Denken und im, wie wir als Branche drüber reden. Das habe ich irgendwie auch so wahrgenommen und bin bin fast schon einigermaßen beseelt aus Riga weggeflogen, ehrlicherweise. Ging dir das ähnlich?
Das ging mir tatsächlich ähnlich. Und zwar rein erstmal, wenn wir jetzt mal redaktionell sehen, ist Radio oder Audio, Podcast, sind wir ein Medium, was einordnet, was versteht, weil wir einfach journalistisch sehr gut arbeiten. Also wir waren verschrien als so ein bisschen die, die die Music-Playlists irgendwie runterballern und die besten 80er, 90er. Und ich glaube, dass die Menschen verstanden haben, die die Radio machen, dass der Inhalt, den sie dort bringen, die Nachrichten, die sie bringen, die Berichte, die Interviews, die sie machen, eine viel höhere Relevanz inzwischen haben, weil eben die Welt so ein bisschen auch aus den Fugen geraten ist, um sie ein bisschen einordnen zu können, weil unsere Leute gut ausgebildet sind und weil sie sich gut artikulieren können und weil sie einen objektiven Blick haben. Und ich glaube, das ist etwas, also rein redaktionell, was dann wirklich dicken, fetten Punkt macht. Wir können dann ein bisschen reinschauen, wie wir als Radiozeit das ein bisschen unterstützen können. Und wenn ich jetzt aber technologisch reinschaue, habe ich ein ähnliches Gefühl, weil inzwischen viele das Thema KI verstanden haben. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, sind uns immer überall ein bisschen begegnet, da begegnet und da begegnet. Ich habe mein erstes KI-Unternehmen, haben wir 2016 gehabt, mit Multicast Media. Da haben wir schon über Transkription gesprochen und wie wir Inhalte sichtbar machen können. Das war visionär. Ja, alle haben so ein bisschen verstanden, ach ja, textbasiertes Internet, okay, Audio und textbasiert passt jetzt nicht so richtig, also müssen wir irgendwie eine Transformation dahin bekommen. Aber der Weg dorthin war noch ziemlich schwierig, dort die Use Cases herauszuziehen und zu sagen, das hilft euch. Inzwischen hat sich das gedreht. Inzwischen verstehen die Menschen, und zwar wirklich auch vom CEO über die Redaktion bis hin zum Praktikanten, zum Volontär, verstehen, wie kann KI ihnen helfen, ihre Arbeit besser zu machen, schneller zu machen, effizienter zu machen. Und das kombiniert also redaktionelle Hoheit, journalistisches Know-how und die Technologie dahinter, das ist das, was so ein bisschen diese Stimmung in mir sehr positiv gepusht hat.
Ja, wie gesagt, ging mir echt ähnlich und auch zu dem, was du sagst, wir werden vieles von dem jetzt mal ein bisschen aufrollen natürlich, aber auch so die Bedeutung von Inhalt, von Wort, wo ihr ja auch dann euch viel mit beschäftigt und auch strategische Hilfestellung geben wollt mit eurem Tool Radiozeit, hat James Cridland, den ja viele von euch auch da draußen sicherlich kennen, den Namen oder seinen Newsletter abonniert haben oder ihn auch auf Veranstaltungen schon gesehen haben, der hat es auch nochmal unterstrichen, dass gerade in jungen Zielgruppen Wort wichtiger wird. Also und zwar wirklich erstaunlich viel wichtiger wird, hatte er echt den Eindruck, wenn er die Zahlen gezeigt hat. Was zeigt so dieses alte Vorurteil, was wir auch in der Branche lange so ein bisschen hatten, so ja, das Wort interessiert ja keinen und das stört ja nur, das ist halt nicht mehr so. Und das ist für mich war das auch so ein sehr gutes, positives Zeichen und dass da Technologie helfen kann, auch das war bei den Radio Days Thema und ist auch überall sonst Thema, wo wir uns ja auch immer wieder begegnen. Jetzt hast du schon angedeutet, du bist natürlich nicht erst seit gestern in dieser Medienbranche. Das hört man ja schon, wenn man dir zuhört, dass du da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast an der Schnittstelle von Content, Technologie und Business. Hast vom Programmmanagement, Agenturberatung, hast ja auch da viel schon gemacht. Hast Togo Radio bei RTL mit aufgebaut. Und du bist ja so ein bisschen dafür da, wenn ich das mal so sagen darf, so alte Gewohnheiten in Radiosendern so ein bisschen ja auch aufzubrechen. Ne? Bevor wir dazu kommen, wie ihr das macht, was war denn so eine alte Gewissheit oder Gewohnheit von dir, die du zuletzt loslassen musstest eigentlich?
Eine alte Gewohnheit im Radio, die ich loslassen...
So grundsätzlich, wenn wir so auf Business, Technologie, Medien, Radio schauen, so fällt dir da was ein? So zum Reinkommen. Das war eigentlich meine Einstiegsfrage. Jetzt haben wir vorher schon viel geredet, aber ich wollte sie trotzdem stellen.
Damit überrumpelst du mich jetzt ein bisschen tatsächlich. Was ist so eine Gewohnheit, die sich verändert hat? Also meine Gewohnheit, die sich verändert hat, also ich bin immer noch ein sehr, sehr starker Radiohörer. Ja, ich habe immer noch so früh am Morgen, mache ich mir meinen Lieblingsradiosender an und höre da gerne zu. Das ist übrigens ein redaktionell geprägter Sender, ja, also nicht so viel die besten 80er, 90er und 2000er, sondern eher redaktionell geprägte Sender, aber auch mit Musik. Aber meine Routinen haben sich ein bisschen verändert, seitdem es so ein bisschen auch dieses Podcasting gibt. Ja, also Podcast hat so ein bisschen mein Leben verändert, weil ich einfach Radio als Teaser-Element sehe. Ja, Radio ist für mich so eine Litwas-Säule, wo ein bisschen was nicht so in Tiefe gegangen wird, sondern weil es so ein bisschen angeteasert wird, so ein bisschen angekratzt, das ist heute Thema, das kann es Thema sein. Und dann höre ich einen sehr speziellen Podcast, der dann wirklich auch nochmal in die Tiefe hineingeht, was mich interessiert. Und diese Kombination, das ist ein Breaker. Und das ist auch immer das, was ich den Radiosendern ein bisschen mitgeben möchte. Ich weiß nicht, ob es da Erhebungen gibt oder es ist jedenfalls so mein Gefühl, dass wir Radiostationen dieses Podcasting komplett verhauen haben. Also wirklich, wir sind da komplett nebenan vorbei. Wir sind redaktionell ja so top drauf eigentlich, aber die besten Podcasts kommen nicht von den Radiostationen, ehrlicherweise, weil was ja eigentlich so das Medium sein müsste, weil sie einfach die Leute dafür haben, das Know-how dafür haben, die Technologie haben, die einen Zugriff auf die journalistischen Inhalte haben. Aber es gibt keine große Radiostation, die jetzt einen mega geilen, krassen Podcast hat. Im Gegenteil, sie kaufen welche ein und titulieren es als ihrs, was dann eigentlich nicht das Wirkliche ist. Und das ist etwas, was mir in den letzten Jahren auch mal so vieles, so ein bisschen ein Bauchgefühl gegeben hat von, ey, ihr altbackenen Menschen, was ist mit euch los? Ey, ihr könnt das doch. Als ich selber noch, als ich bei Togo war, bei RTL, haben wir auch darüber nachgedacht, wie können wir Podcast für Kids machen? Ja, wie kann sowas aussehen? Und haben relativ schnell auch gemerkt, dass die Leute, die Radio machen, nicht gleichzeitig Radio und Podcast machen können. Weil der Aufwand, einen Podcast vorzubereiten, die Redaktion dafür und das aufzunehmen, das zu schneiden und aufzubereiten und nach zu distribuieren, das ist ein eigener Schritt. Und da haben wir wirklich über Ressourcen gedacht. Wer kann das machen? Wie viel Zeit können wir denen geben, um das ordentlich zu machen? Weil das ist für uns echt ein wichtiges Thema. Da könnten wir in eine Bresche hineinspringen, die es noch nicht gibt. Da können wir in einen Markt hineingehen, den gibt es so noch nicht. Den können wir besetzen. Ob das jetzt ein lokaler Markt ist oder ob das ein Zielgruppenmarkt ist, das sei erstmal dahingestellt. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das in Zukunft noch einen deutlich höheren Drive bekommt. Wir sind in ganz vielen Gesprächen, wo uns Funkhäuser, wo uns Medienunternehmen sagen, hey, wir brauchen mehr Inhalte, wir haben die Leute dafür und wir werden sie nicht noch mehr internationalisieren, sondern ganz im Gegenteil, wir werden noch lokaler, wir werden sogar hyperlokal. Das bedeutet, dass ein Funkhaus in Franken kann einen Radiosender machen für einen speziellen Ort, für eine Kleinstadt, ja, weil dort bestimmte Inhalte funktionieren. Das geht aber nur, wenn ich quasi die Inhalte mir irgendwo fetche, wo ich sie mir nehme, wo ich sie aufbereiten kann, wenn ich so eine Art Content Board irgendwie erstelle und das ordentlich einordnen kann. Weil du kriegst von den großen Agenturen, bekommst du keine lokalen Inhalte. Du musst dort vor Ort sein, du musst mit den Menschen reden, du musst mit den Zeitungen kooperieren. Und da ist das nächste große Thema, glaube ich, was auch ein großer Breaker sein wird, ist Kooperation. Du musst in Kooperation gehen. Das geht gar nicht anders, ja. Du kommst nicht vorbei.
Ich glaube, das ist gerade ein Thema, was viele Radiostationen, da wäre ich auch wieder, sind wir uns auch wieder einig, tatsächlich gerade im lokalen Markt schon ein bisschen verschlafen haben. Dieses Podcast-Thema, zumal es ja auch wieder eine größere gesellschaftliche Entwicklung reingeht. Der Lokaljournalismus verschwindet ja tendenziell eher aus der Fläche. Ne? Lokalzeitungen, wir kennen das alles, verschwinden, werden immer dünner, Redaktionen werden zusammengelegt. Die Gebiete, die abgedeckt werden müssen, werden immer größer von vielleicht manchmal nur noch einem Redakteur oder so. Und da irgendwie mit Podcast reinzugehen, auch mit Hilfe von KI zum Beispiel, du hast gerade die hyperlokalen Angebote angesprochen, da steckt ja unglaublich viel Potenzial drin und ich glaube da auch darüber hinaus neben dem Business auch so diesen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo noch viel Potenzial drin steckt und gerade bei lokalen Podcasts auch noch viel Potenzial Potenzial drinsteckt. Und da einfach, du hast es angedeutet, ne, auch da eine Infrastruktur dafür zu schaffen, auch intern, dass man das auf, also das ist, mach mal eben einen Podcast, ist halt, ja, so einfach ist es nämlich auch nicht. Es muss halt intern in die Prozesse so eingebunden sein, dass man daraus dann halt relativ viel machen kann. Dann kommen wir vielleicht zu einer kleinen Gewissheit, weil jetzt habe ich dich damit überfallen, jetzt bin ich natürlich auch so offen und sage, was für eine alte Gewissheit ich denn über Bord geworfen habe. Zuletzt, man kann es langsam auch beobachten, wenn man mir auf LinkedIn zum Beispiel folgt. Ich war lange so ein Gegner von Videopodcast. Ich bin da immer noch skeptisch, aber verstehe schon, dass es natürlich für die Distribution und für die Aufmerksamkeit auf Formate lenken und so auf den Plattformen relativ wichtig ist und fange damit jetzt auch an. Das war meine alte Gewissheit, die ich über Bord geworfen habe. Audio ist doch stark genug, warum soll ich jetzt mit Video anfangen? Ja, ja. Aber verstehe inzwischen natürlich immer besser und man sieht es auch, also ich sehe es tatsächlich auch einfach an den Zahlen bei mir, seit ich das mache, läuft es besser. Ist einfach so, das war so meine Erfahrung, die aber auch zeigt wieder, dass es nicht mehr reicht, nur noch in seinem einen Produkt, was man irgendwie hat, zu denken, sondern das ist halt einfach, dass man eigentlich man hat so einen Kern, aber muss drumherum halt einfach seine Markenwelt irgendwie ausbauen und für die verschiedenen Kanäle aufbereiten. Das ist, geht auch an Podcasts halt nicht vorbei. Ja.
Absolut, absolut. Und du siehst einfach, und das ist das, was ich schon vor 10 Jahren habe ich das schon angeprangert. Ich habe schon gesagt, denkt bitte Multikanal. Ja. Bitte denkt daran, dass ihr nicht als Radiosender nur ein Radiosender seid, sondern ihr seid eine Marke im ersten Mal, ein Unternehmen mit einer Marke, und diese Marke muss in sämtliche Kanäle kommunizieren, weil eure Zielgruppe in sämtlichen Kanälen unterwegs ist. Und sie werden möglicherweise, wenn sie nicht Radio hören, wollen sie aber trotzdem eure Inhalte nutzen wollen. Aber dann musst du die Inhalte auch zur Verfügung stellen. Und das war natürlich vor 10 Jahren noch anders, das war noch schwieriger. Aber du kannst heutzutage, ob das jetzt mit Radiozeit ist oder wunderbares Beispiel auch, ich habe mit Wolf Weimar zusammengesessen von Artikli. Mhm. Waren wir bei den Medientagen auf dem Panel haben gemeinsam auch über die Kraft von Lokaljournalismus auch gesprochen. Und ich werde da nicht müde, das immer wieder auch zu betonen, dass auch wenn dort vielleicht die Reichweite nicht millionenfach ist, ja, aber ich habe in meiner Region, wenn ich dort 10.000 Leute mit einem lokalen Podcast erreiche, habe ich dort eine Power. Und ja, wenn ich das definitiv jeden Tag mache, dann ist das eine Mega-Power, weil ich tief in die Themen hineingehe, die Menschen im Herzen trifft, weil das ist ihre Region. Und das ist megamäßig. Und darüber muss ich nicht nur einen Artikel in der Zeitung schreiben, sondern ich muss darüber auch in einem jetzt Videopodcast sprechen. Ich muss im Radio das ein bisschen erzählen. Da kann ich es wie so eine Litwasssäule ein bisschen anteasern und sagen, ey, geht mal hier auf die Plattform, da könnt ihr noch tiefer informiert werden. Es ist megamäßig. Artikli macht das ganz hervorragend. Die machen aus Zeitungsthemen, machen die Podcast. Es ist heute einfacher als früher. Es geht schneller. Es muss aber, und das ist ganz wichtig, in die Prozessketten mit eingebaut werden.
Das ist
es muss
Teil der Strategie werden. Genau, ja.
Absolut, genau so ist das. Es muss Teil der Strategie werden. Es muss Teil eines Tech-Stacks werden. Ja, viele Unternehmen beschäftigen sich, vor 10 Jahren waren es die ganz großen, inzwischen sind es auch die ganz kleinen Unternehmen, die sich beschäftigen in Kooperation. Mit welchem Tech-Stack gehen wir denn und sind wir denn unterwegs? Mit welchen Technologien seid ihr denn? Ach, wir haben noch das, ach, ihr habt das, das ist ja effektiver, das ist ja schön. Lass uns doch gemeinsam mal kooperieren, können wir das vielleicht zusammenfassen? Und das wird auch in Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielen.
Und eine wichtige Grundlage dafür, um den Übergang zu kriegen, auch so ein bisschen, was ihr bei Radiozeit macht, sind Daten.
Ja, korrekt.
Du hast vor kurzem bei LinkedIn mal geschrieben, oder das war, glaube ich, sogar nach den Radio Days, wenn mich nicht alles täuscht, Radio ohne Daten basiert auf reinen Vermutungen.
Korrekt.
Und das klingt ja erstmal einleuchtend so, ne? Das ist klar, wenn man irgendwie Daten erhebt, dass man dann besser Bescheid weiß. Aber vielleicht muss man, oder lass uns trotzdem mal drüber reden, wie helfen Daten am Ende dann konkret, besseres Radio zu machen? Und wie eindeutig ist es eigentlich, dass aus Daten besseres Radio entsteht? Das ist so, glaube ich, so ein bisschen die Frage, die jetzt auch über dem schwebt, was ihr natürlich macht. Also wie helfen Daten am Ende konkret, besseres Radio zu machen?
Das ist ein Thema, was mich wirklich schon seit Jahren beschäftigt. Wie kriegen wir es hin, in die Köpfe zu bekommen, dass Daten wichtig ist? Das ist erstmal buzzwordig. Daten sind wichtig. Ich habe auch letztens in einem Podcast mit Crossplan darüber gesprochen, die sich auch mit Datenmanagement befassen. Das ist so lame. Da kriegst du keinen CEO oder einen Programmdirektor um die Ecke mit Daten. Ja, haben wir verstanden. Aber was konkret das bedeutet? Es gibt qualifizierte Daten, quantifizierte Daten. Und was wir machen ist, wir versuchen aus diesem Wust von Daten, die jetzt wirklich sehr konkret auf Medienunternehmen ausgerichtet sind, versuchen wir mit Hilfe diesen Daten diese zu visualisieren und zu sagen, wofür sind sie gut? Was machen die für dich? Was kannst du damit tun? Und wie kannst du deine Strategie dafür anpassen? Konkretes Beispiel, wir monitoren einen Radiosender und der Radiosender gibt uns den Auftrag zu sagen, vergleiche doch mal die gesamten Inhalte mit unserem Stylebook. Wir haben ein Stylebook, wie unsere Inhalte dargestellt werden sollen, wie Nachrichten aufgebaut werden sollen, wie die Moderatoren sprechen sollen, wie die Musik sein soll. Haben wir so ein Stylebook fertig, das haben wir seit 20 Jahren, dieses Stylebook. Das geben wir immer den Volontären und die Moderatoren, bevor sie anfangen. Und wir wollen noch mal gucken, ob sie sich daran halten. Das machen wir mit Radiozeit. Das war bis dato, hat man dieses Stylebook einem Berater, einem externen oder internen Berater gegeben, hat gesagt, geh doch mal durch, hör doch mal rein und halten die sich noch alle dran. Dann hat er sich ein paar Hörbeispiele genommen und hat so aus dem Bauchgefühl gesagt, oh, ja, nee, das war gut, das war nicht so gut. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, da könnten wir noch ein bisschen eine Stufe ranlegen. Was wir machen ist, wir nehmen jeden einzelnen Break, jedes einzelne Element, bewerten wir nach diesen Kriterien. Ist das, geht das noch mit deinem Stylebook in Konform? Ist der Inhalt so? Und wir geben sozusagen ein Punktesystem heraus. Wenn du so willst, geben wir jeder Stunde, jedem Break geben wir ein kleines Mini-Zeugnis in die Hand. Das heißt, wir geben den Inhalten, geben wir das erste Mal eine Rechnungsbasis, eine Rechenbasis. Wir sagen denen das erste Mal in wirklich konkreten Zahlen, was bedeutet dieses Programm für dich? Ist das auf einer Skala von 1 bis 10? Ist das eine 10? Dann hast du alles richtig gemacht. Ist es eine 5? Oh, da müssen wir dran arbeiten. Oder bist du komplett daneben mit der inhaltlichen Ausrichtung? Und das über eine Langzeitbetrachtung dann zu sehen, wie sich das Programm entwickelt nach verschiedenen Gesichtspunkten. Also zum Beispiel können wir herausfinden, ich habe hier mein Tool auf und kann da mal ein bisschen reinschauen. Wir können zum Beispiel sagen, stimmt der Flow? Mhm. Stimmt die Ansprache für die Zuhörenden? Stimmt die Strategie noch überein? Wie kommunizierst du mit der Musik? Wie gehst du in Breaks hinein? Wie baust du Interviews auf? Wie schnell bist du in Themen drin? Solche Bewertungskriterien legen wir an.
Wie misst man den Flow? Also sorry, dass ich da so reingehe, aber das kommt mir, ich glaube, das ist wichtig, dass man das versteht, weil Daten sind für viele ja irgendwie, da sind Zahlen oder das sind irgendwie keine so und so viele Musiktitel und so viele Minuten Wort machen wir. Also das sind ja so harte Zahlen, Fakten, die man als Daten sieht, das versteht man, das verstehe sogar ich als Content-Mensch. Aber wie misst man einen Flow und stellt den dar?
Also der Flow ist immer die Frage, wie verbinde ich Elemente miteinander? Mhm. Ne? Also wie gehe ich in die Musik hinein, wie gehe ich aus der Musik hinaus, wie schnell bin ich in den Themen drin? Und das spricht über einen Zeitraum, wir nennen das immer so einen Sweep von ungefähr 20 Minuten. Gibt es dort Haker oder geht es überein, hat es diesen berühmten Flow? Das ist ein Kriterium. Du musst vielleicht schauen wir mal ganz kurz von oben drauf nochmal. Mhm. Wir müssen also einer KI müssen wir sagen, wie soll Programm aussehen? Wie muss Programm analysiert werden? Wie sieht dieses Thema aus? Das ist, wir haben das gemeinsam mit einem Beraterkollegen gemacht, der auch 20 Jahre lang im Radio unterwegs ist. Tim, guter Freund von mir, der geht in Radiostationen und und ist genau der, der denen sagt, naja, es hört sich nicht so gut an, hört sich so an, geht darauf hin. Der hat irgendwann, vor einem Dreivierteljahr, kam der zu mir und hat gesagt, sag mal, kannst du mir mal das komplette Programm eine Woche lang Morgensendung von dem Sender geben? Ich möchte mal gucken, ob das mit meinem Bauchgefühl übereinstimmt. Und er musste feststellen, dass wenn er das in so kleine Stücke über einen längeren Zeitraum, 24/7, gescannt bekommt, dann hat er einen viel objektiveren Blick darauf. Er kann sehr genau sagen, wo ist das Problem. Er kann sehr genau sagen, oh, da hatte ich ein komisches Bauchgefühl, aber wo ich jetzt in das Ding reinhöre, stimmt, da ist irgendwas. Ja? Und genau das ist der Punkt. Also wir haben mit ihm gemeinsam, haben wir ein Prompting-System entwickelt, was ja nichts anderes ist als ein Modul entwickelt mit unterschiedlichen Prompt-Ebenen, das ein Programm analysieren kann aus Sicht des Hörers. Mhm. Also die Maschine sagt, ich bin der Hörer und ich achte auf das, was das Stylebook sozusagen mir vorgibt und vergleiche mit dem, was ich als Material eingeschoben bekommen habe. Also ich als Hörer mit meiner Wirkung, das Stylebook, was die Radiostation vorgibt, und was tatsächlich gesagt wurde, was wirklich gespielt wurde, was wirklich tatsächlich 24/7 da ist. Diese Datenbasis wird erhoben und dann kann diese Maschine konkret sagen, was hat sich verändert, wo hat sich was verändert, welche Punktzahl gebe ich sozusagen dem Flow, welche Punktzahl gebe ich den Interviewern und somit kann ich einzelne Morgensendungen, Nachmittagssendungen, Wochenendsendungen kann ich dadurch viel besser scannen. Der Programmchef bekommt auf einmal ein sehr objektives Bild von seiner Radiostation und kann ganz konkret mit den Leuten jetzt arbeiten. Kann nämlich sagen, du, pass auf, wir haben auch in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, wo wir beim Thema Flow sind. Da musst du ein bisschen an deinem Storytelling noch ein bisschen arbeiten, damit da noch ein bisschen die Übergänge besser sind. Du siehst es hier, du hast hier eine Bewertung von 7,4. Du hast es schon verbessert auf 7,6, aber ich möchte dich schon bei 8,4 sehen nächste Woche. Können wir da noch was ändern? Und das ist genau der Punkt. Und wenn du das transparent in der gesamten Radiostation, in dem Funkhaus, wenn du das kommunizierst und jeder weiß, okay, ich bin dafür mit verantwortlich, der Volontär, der unterstützend den Verkehrsservice mit aufbereitet, wenn der sagt, oh, guck mal, wir haben hier beim Storytelling Problem, ich kann das vielleicht den Verkehrsservice noch ein bisschen anpassen nach unserem Style Guide, super, dann sitzt er da und schreibt und macht und bereitet das ordentlich auf, die Nachrichtenleute sind dabei und die Moderatoren und so weiter, dann ist das etwas, was dem Programm wirklich hilft, sehr objektiv zu bewerten, wo man sich verbessern kann.
Ja, also das war ja auch das, was ihr in Riga ja auch gezeigt habt, ne? Also mit, dass man quasi das auch dann für bessere Airchecks am Ende, die berühmten Airchecks, wer im Radio mal gearbeitet hat, kennt sie natürlich. Ist immer ein harter Tag für Moderatoren und Menschen, die on air sind, wenn der Aircheck kommt. Wie genau läuft das dann ab? Also ich glaube, wir müssen, also ne, das ist klar, also ich verstehe, wie ihr das quasi misst oder was das bedeutet, den Flow zu messen. Aber dann sitzt da die Moderatorin, der Moderator im Aircheck und dann sieht er dann, hier habe ich mit 7,2 performt und hier nur mit 6,7 und dann hört er vom Programmchef, dann war das offensichtlich nicht so gut. Hast du, also das kann ja auch ein fiktives Beispiel jetzt sein. Was wäre denn, also was genau hat der Moderator denn dann nicht so gut gemacht? Und wie kann ich ihm das quasi verkaufen dann in dem Moment? Ne? Also klar, Zahlen sind erstmal, die stehen dann da erstmal und können dann ja auch echt hart sein, ne? So wenn man sieht, oh Gott, da bin ich irgendwie, da ging es runter, so, also du hast jetzt gerade gesagt, da ging es hoch, aber es kann ja auch der umgekehrte Fall eintreten. Wie genau oder was sind auch deine Erfahrungen, wie dann Programmchefs damit dann arbeiten, also wie nutzt man diese Erkenntnisse so, dass es den Moderatorinnen und Moderatoren wirklich dann hilft am Ende?
Naja, das ist ja genau der Punkt. Mhm. Also das war auch ein Gespräch, was ich mit Moderatorinnen vorher geführt habe, die gesagt haben, ach du Scheiße, dann wären wir ja wirklich sichtbar. Dann
ist auch mein Moderatorenherz natürlich, natürlich auch
aber angesprochen. Aber Lukas, jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt habe ich dieser Moderatorin von der Radiostation, der habe ich gesagt, pass mal auf, wir können jetzt, weil dein Storytelling runtergegangen ist oder dein Flow, klicken wir darauf. Und dann sehen wir alle Teile der letzten 24 Stunden oder alle Teile aus der letzten Woche aus deiner Show. Und dann schauen wir uns mal an, wo denn genau die KI gesagt hat, da war es nicht so gut und da gehen wir rein und dann können wir genau herausfinden, was war das Problem.
Also man kann zielgenauer reingehen.
Man kann super zielgenau reingehen. Du kennst das auch, ich kenn's auch. Ich habe im Radio gearbeitet, da kam eine Beraterin rein und hat gesagt, oh nee, die Morgenshow heute Morgen. Hat mir gar nicht so gut gefallen. Und dann sitzt der Moderator da und sagt, ja, als du mal letzte Woche gehört, da waren wir richtig gut. Ja. Da waren wir richtig gut. Oder gestern. Also, weißt du, und dann suchst du dir stundenlang nochmal die Zahlen raus, hörst dir das nochmal an. Naja, okay. Das war alles so eine Bauchgefühlgeschichte. Alles Bauchgefühl. Und wenn diese Beratung guten Tag hatte und sich gut verstanden hatte, dann war das auch besser. Aber wenn sie keinen guten Tag hatte und vielleicht von einer anderen Radiostation mal so, was weiß ich, gefeuert wurde oder gesagt wurde, du machst da keine gute Beratung, dann kommt die natürlich auch mit einer anderen Stimmung. Bauchgefühl, alles Emotionen.
Ja.
Wir nehmen diese Emotionen komplett raus. Wir nehmen sie komplett raus. Hm. Wir sind in jedem einzelnen Break und sagen und können wirklich sehr konkret den Moderatorinnen, die jetzt da sitzen und sagen, oh Gott, da werden wir ja transparent, denen können wir sagen, ja, wir können dich sehr transparent verbessern. Wir können ganz konkret mit dir an diesen Dingen arbeiten. Wir können dir ganz genau sagen, welcher Break das war. Da hast du eine Stellschraube, die du drehen kannst. Wir haben endlich diese Stellschrauben, die wir wirklich drehen können. Und das ist der Game Changer in dem ganzen Thema. Du hast eine 24/7 transparente, objektive Bewertung deines Programms. Hm. Du hast nicht mehr den Lehrer, der dich nicht leiden kann und dir deswegen eine 3 gibt, obwohl es ein 2 war.
Ihr arbeitet ja schon auch mit relativ vielen Radiostationen ja auch zusammen. Ist das auch was ihr gespiegelt bekommt von den Leuten, die das dann betrifft, dass sie das, weil wenn du das natürlich so diese Objektivisierung quasi von Feedback, das ist ja glaube ich was, wonach sich relativ viele Radiomenschen gesehnt haben in den letzten Jahren, weil das ganz viel, also ich kenne das selber auch noch, ich habe jetzt keine Jahrzehnte im Radio gearbeitet, aber schon so ein paar Jahre, das ist eher so dieses, so nach Gefühl bewertet werden, ja, einen sehr unzufrieden hinterlässt manchmal. Wo man so denkt, so, das war jetzt irgendwie ungerecht. Ich hatte halt einen scheiß Tag. Die letzten so 3 Wochen war aber irgendwie gut. Und dann ist halt ausgerechnet an dem Tag gehört. Wird euch das auch gespiegelt?
Absolut, genau das ist der Punkt.
Ja.
Und da sitzen sogar die Programmchefs sitzen da. Und es kommt ja noch etwas dazu. Die Programmchefs haben ja gar nicht mehr so viel Zeit.
Hm.
Es werden immer weniger Leute. Der Aufwand wird immer höher. Ich muss noch Podcast machen, ich muss das machen. Der Programmchef sitzt einfach da, hat so einen Berg von Arbeit und kann sich wirklich nur punktuell etwas anhören und sagen, oh, hast du dich verbessert. Jetzt geht der Programmchef rein und sagt, ach Mensch, am Wochenende, die Moderatorin, die neue, gucke ich doch mal rein. Und gehe in das System rein und schaue, hat sie den Flow gehabt und treffe sie in der Kaffeeküche und kann auf die Schultern klopfen und kann sagen, ey Nathalie, du hast einen geilen Job gemacht am Wochenende. Dein Storytelling, super, du hast es nicht gehört, aber du kannst wirklich sehr konkret darauf hingehen und antworten. Und das ist das, was ich international gespiegelt bekomme.
Mhm.
Wir sitzen gerade in Australien. Wir haben eine größere Gruppe in Australien, die wir betreuen mit Content Monitoring.
Sehr starkes Radioland übrigens, muss man dazu sagen. Radiomarkt in Australien.
Richtig krasser Radio. Es gibt aber noch einen Radiomarkt, kann ich dir auch gleich noch erzählen, der auch noch richtig geil drauf ist. Wir sitzen in konkreten Gesprächen, auch in der Schweiz, in Südafrika. Es ist überall das Gleiche. Mhm. Die Radiostation, Radio verändert sich nicht über die Grenzen hinweg. Es ist ein unfassbarer Spirit da und alle haben den gleichen Workload und merken, mit Hilfe dieses Tools kann ich endlich eine Objektivität schaffen. Kann ich mein Produkt, was ich irgendwann mal designt bekommen habe oder was ein Stylebook hat, wirklich auch überprüfen mit Zahlen, mit echten Werten. Und das ist das genau, wo es hingeht. Hier vielleicht noch das kleine Beispiel. Eines der geilsten Radioländer, die ich jemals besucht habe, ist Italien.
Ja. Italien?
Italien. Lukas, du flippst aus. Weißt du, was Italien besser macht als wir in Deutschland?
Ich kläre mich auf, ich verstehe es. Ich bin auch schon mal in Italien, höre dann Radio, ich verstehe halt nichts. Aber das erklär mich auf.
Italien macht Visual Radio auf einer ganz anderen Stufe. Ganz andere Stufe. Also nicht nur, dass es zwei große landesweite Radiosender gibt, RTL weiß ich jetzt gar nicht, Radio DJ, glaube ich. Die haben Fernsehlizenzen sogar, ne? Die machen ein Radioprogramm, das kannst du im Radio hören und kannst du aber auch im Fernsehen sehen. Die haben im Hintergrund große Screens, wo sie dann die Reporter zuschalten, die dann mit ihren eigenen Kameras da sitzen und Berichte machen. Die spielen während der Songs laufen, spielen die Musikvideos, die sie lizenziert haben. Wenn sie die nicht lizenziert haben, läuft das Logo so rum und unten der Titel und so. Die machen das auf einem professionellen, wirklich, mein Herz ging auf, als ich in Italien die Gespräche dort mit unseren Kooperationspartnern da hatte. Ich liebe dieses Radioland und die brennen alle so für Radio. Das ist so geil. Und die haben 4000 Lokalradiostationen. 4000.
Ja, ist Wahnsinn. Ja. Also wenn wir schon dabei sind, mal, ich finde auch als Hörer tatsächlich sehr immer, und das verbindet sich ein bisschen mit dem, was wir am Anfang besprochen haben, den irischen Radiomarkt. Leute, die gerne zuhören, wissen, dass ich sowieso großer Irland-Fan bin, aber gerade auch das Radio in Irland, was auch sehr erfolgreich ist, einer der stabilsten europäischen Märkte ist, wenn wir auf Radio gucken. Und auch das kommt nicht von ungefähr, weil auch da sehr viel über den lokalen Inhalt, diese wirklich große lokale Identität funktioniert. Und da merkt man halt, die sind halt, die sagen nicht nur, dass sie lokal sind, die sind es halt auch wirklich. Ne? Ja. Das reicht bis hin zu, dann läuft auch mal ein Nachruf on air, wenn jemand, eine berühmte Person aus einer lokalen Community gestorben ist zum Beispiel oder sowas. Oder irgendwelche Gaelic Football Games werden irgendwie nachbesprochen und so. Also das da und man merkt, es funktioniert echt gut und die Leute sind mit Leidenschaft dabei und das da höre ich immer sehr gerne Radio, wenn ich da bin, weil ich das liebe und finde es total geil. Vielleicht aber nochmal eine vielleicht ein bisschen kritischere Nachfrage, weil wir haben auch in Riga ja gehört und da würde mich interessieren, wie ihr das verbindet bei Radiozeit auch oder in eurer Arbeit oder wie du auch darauf blickst. Auch viel gehört, Daten sind wichtig und da bin ich auch voll dabei. Natürlich, man muss irgendwie wissen, was passiert und daraus seine Schlüsse ziehen und die nutzen, um besser zu werden. Radio lebt natürlich aber davon abgesehen natürlich auch sehr viel vom Vibe, vom Spontanen, vom Rock'n'Roll, von dem, was Daten vielleicht nicht zeigen oder auch nicht abbilden können. Weil was ist denn eigentlich, du hast jetzt ein paar Mal von diesen Stylebooks gesprochen, was ist denn, wenn die gar nicht mehr das richtig abbilden, was wie Radio sein sollte und wenn die vielleicht veraltet sind? Also das Radio muss sich ja oft, gerade auch in Deutschland, oft den Vorwurf gefallen, es klingt alles gleich. Also irgendwie ist das alles das Gleiche und da kommt die gleiche Musik, die Moderatoren klingen alle gleich und sagen das Gleiche. Wie stellst du sicher, dass das Tool, was ihr habt, nicht noch weiter einengt, sondern da auch Spielraum lässt für das spontane, neue, kreative?
Also wir sind ja ein Tool des Status Quo. Das muss man ja ganz klar sagen, weil wir messen ja, was in Realtime gerade passiert und können das messbar machen, können es mit Zahlen belegen. Für die Strategie sind ja eigentlich die Radiostationen selber verantwortlich. Ja. Wie wollen sie ihren Markt begehen? Wie wollen sie ihre Zuhörenden erreichen? Wie möchte ich sie begeistern? Wie kann ich diesen Markt auch verteidigen? Mit welchen Maßnahmen kann ich sie verteidigen? Also, da spricht mein Programmdirektorenherz ja schon sehr, um zu sagen, das kann keine KI. Gott sei Dank kann das keine KI. Selbstverständlich kann ich ChatGPT fragen, auch als Programmdirektor, wie kann ich denn mein Programm jetzt verbessern?
Ist die Frage, ob man es machen, fragen sollte. Ja.
Dann würde ChatGPT sagen, ja, mach doch mal mehr Interviews oder mal eine spontane Aktion mit den Hörenden oder so. Ja. Auch das bekommen Programmdirektoren auch noch hin. Ja. Aber du sprichst ja etwas an, weil wir gerade bei dem Stylebook sind. Das ist extrem wichtig. Ich habe, weil wir mit unserem Kunden der BBC gesprochen haben, bin ich einer der wenigen glücklichen Externen, die das Stylebook der BBC Lokalradios sehen durfte.
Spannend.
Ja, ich darf darüber nicht großartig sprechen, weil ich dafür auch unterschrieben habe. Aber ich durfte es sehen. Und du, Lukas, da stehen einfach Dinge drin, die genau dafür stehen, wie Radio zu sein hat. Wie oft soll man mit Hörenden sprechen, über Hörende, über Inhalte, die Hörende ins Programm scheffeln? Was bedeutet lokaler Journalismus? Was bedeutet objektiver lokaler Journalismus für mein Programm? das ist jetzt BBC öffentlich-rechtlich, aber im Endeffekt kann ich das auf jede Radiostation, ob Lokalradiostation, national, regional, wie auch immer setzen. Ich muss natürlich einen Plan haben von dem, wer da draußen ist, wen ich erreichen will. Natürlich muss ich da ganz klare Regeln hinterwerfen, wie sollen die Moderatoren mit unseren InterviewpartnerInnen reden. Mit Experten natürlich sitzen, logisch, aber mit meinen Hörenden. Ich kenne eine Radiostation, die sitzt ihre Hörenden noch und die spielen aber Indie-Musik, wo ich sage, Alter, wer
Schwierig.
Ist euer verdammter Berater? Was ist mit euch los? Mensch, die Leute da draußen, die haben alle eine Lederkutte an und sind cool drauf und trinken Bier. Ja, mein Gott, ja, sprich sie halt mit du an. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dass du die siehst. Ja. Mein Gott, also das sind diese Kleinigkeiten, aber genau darüber muss sich ein Programmverantwortlicher natürlich Gedanken machen, weil das sind die strategischen Säulen. Das ist so. Und da hilft es nicht, eine KI zu befragen, sondern ich muss klar wissen, wer ist das da draußen, die ich erreichen will? Was machen die eigentlich? Mithilfe einer KI kann ich analysieren, wo sie noch sind, welche sozialen Netzwerke sie nutzen, welche Inhalte sie nutzen, welche Rolle spielt lokaler Journalismus, wie viel Inhalt darf sein, wie viel Musik muss es sein, welche Art von Musik, in welcher Zusammenordnung. Das ist alles analysierbar. Aber im Endeffekt muss ich die Säulen festlegen, wie dieses Programm aussieht. Und da kann ich nur jedem Programmverantwortlichen sagen, Hausaufgaben machen, Freunde. Und zwar ordentlich. Nicht immer auf externe Berater hören, sondern wirklich zu den Menschen gehen, auf die Marktplätze gehen und einfach reinhören. Was wollen die? Was brauchen die? Und daraus sich ein Bild machen. Ich rede jetzt nicht von Fokusgruppen, weil das ist relativ klein. Man muss sich in mehreren Befragungskanistern mit beschäftigen mit dem Thema.
Alle Kanäle nutzen, mit den Leuten zu reden, wie genau das so. Da auf jeden Fall, dass das hilft. Und ich finde gut, dass du das noch mal deutlich jetzt getrennt hast, ne? Das, was euer Tool leistet, ist ja ein bisschen so, in meinen Worten, die Grundlagenarbeit. Ne? Also so, wie sieht's aus bei euch? Wo sind die Stellschrauben? Genau. Und darauf aufbauend dann aber sich weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, was könnten wir denn machen, um auch grundlegender vielleicht über unsere Strategie nachzudenken? Weil das ganz oft, du hast das jetzt mit das Beispiel mit dem, wir siezen die Hörer, obwohl das eigentlich keine Hörer sind, die man siezen sollte und so. Das hat ganz oft ja auch mit Gefühl irgendwie zu tun. Ich habe das, glaube ich, auch hier im Podcast auch schon zweimal erzählt, aber in meinem privaten Umfeld, ich komme ja vom Land, wirklich so Land aus dem Sauerland in Nordrhein-Westfalen, und da hörten Teile meiner Familie und Freunde, da hören sehr gerne Radio Bob, ist jetzt ja auch, ne, ist ja auch ein inzwischen sehr erfolgreicher Sender, und dann habe ich mal gefragt, so aus für einen Freund quasi, warum hört ihr das eigentlich so gerne? Und da war ganz oft die Antwort, auch das war so während der Pandemie oder auch kurz danach, und dann kam ganz oft, ja, das waren die einzigen, die nicht gesagt haben, hier Grüße ins Homeoffice, bleib stabil im Homeoffice und so und ne, irgendwie keine Ahnung, weil wir arbeiten auf dem Bau, wir sind Handwerker, wir sind Waldarbeiter, wir arbeiten nicht im Homeoffice und bei jedem Radiosender wurde das irgendwie so angesprochen, aber das war gar nicht meine Lebensrealität in dem Sinne und das hat Bob besser gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz oft dieses Gefühl, was man vermittelt, dieses genau Wissen, was sind das für Leute, die uns eigentlich hören und wo sind die gerade und was machen die gerade, und den Kontext dieser Menschen zu verstehen, das ist so hilfreich und ich glaube, dass das ein großes Erfolgsrezept zum Beispiel von Radio Bob ist und war.
Absolut. Und diese Radiostationen, diese werden sich in Zukunft durchsetzen.
Ja.
Die mit einem klaren Blick auf die Zielgruppe. Und jetzt, und das hat ja auch Sinn und Verstand. Als Radiosender Broadcaster nur waren und keine Konkurrenz hatten, dann haben sie mal geguckt, so ein bisschen, was die Zielgruppe, und haben einfach rausgesendet und haben gesehen, okay, ich kann die größte maximale Reichweite erreichen, wenn ich denen sage, ich rede wenig und ich spiele die 60er, 70er, 80er, 90er und 2000er, ich spiele sie alle. Ja, also du kannst zu mir kommen, du kriegst es immer, wenn du das brauchst. Ja?
Ja.
Das Digitale hat dafür gesorgt, dass sich die Kanäle diversifizieren, dass ich ganz klare Zielgruppen auch habe, die ich entsprechend ansprechen muss. Und eine Radiostation, die haben das über 15 Jahre lang komplett verpennt. Das Digitalmarketing hat es denen gezeigt, wie man es eigentlich machen muss. Nämlich, ich gehe auf eine Plattform und sage, ich bin McDonald's und ich möchte, ach, McDonald's schon zu viel, ich bin die Firma XY Getränkemarkt. Und meine ganz klare Zielgruppe sind Männer zwischen 35 und 45, die sich die Kiste Bier holen und für die Familie noch die Säfte und das und das. Die spreche ich an, bei allen Werbeanzeigen. Und gleichzeitig noch die Mütter, die nämlich den Zettel aufschreiben für den Mann und sagen, nicht nur das Bier, sondern auch noch das und das und das. Die adressiere ich mal, aber mit unterschiedlichen Anzeigen. Und Radio muss genau da wieder hinkommen. Ich muss wissen, wer das da draußen, wer ist das da draußen? Ja,
genau,
und
die muss ich adressieren. Ja.
Und ob ich die jetzt sieze oder duze, das ist ein relevanter Unterschied.
Ist wichtig. Das ist super ein relevanter wichtig. Unterschied. Ja. Und es ist wichtig, ob ich Leute im Homeoffice grüße oder halt einfach auf der Arbeit. Und das sind halt so kleine Stellschrauben, die sehr wichtig sind. Wir sind zeitlich schon sehr weit fortgeschritten, aber ich will auf jeden Fall noch über ein Thema mit dir sprechen, weil ich das auch spannend finde. Ihr habt ein Projekt mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien zusammen gemacht, was, glaube ich, auch ganz gut zeigt, wie wirkungsvoll und mächtig am Ende auch so Programmmonitoring, was ihr macht bei Radiozeit, einfach sein kann. Ihr habt bei der Kommunalwahl ein Projekt gemacht. Möchtest du darüber ein bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt? Ihr habt da Inhalte, welche Inhalte es über die Kommunalwahl gab, mal gemonitort in Bayern?
Korrekt. Also wir sind beauftragt von der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien. Sowieso um Sender zu monitoren. Wir sind, das machen wir schon eine ganze Weile tatsächlich. Das vereinfacht Wege, das macht es effizienter, um auch zu schauen, sind unsere Lokalsender on track, wie viele Lokalinformationen laufen da und so. Das ist wirklich, das macht es einfacher, als das mit wirklich Menschen zu machen über mehrere Monate und auch nur stichprobenmäßig. Also wir haben da ein 24/7 Monitoring drauf und so weiter. Und dann kam irgendwann die BLM auf uns zu und hat gesagt, Mensch, bei uns sind Kommunalwahlen. Können wir denn eigentlich auch mal messen, wie oft das Thema Kommunalwahlen denn eigentlich kommuniziert wurde? Da können wir sagen, ja, das ist nicht das Einzige, was wir damit machen können. Wir können sogar noch viel mehr. Und dann haben wir den Auftrag bekommen, mal wirklich in der etwas längeren Woche vom 1.3. bis zum 9.3. Also am 8.3. waren die Wahlen, 9.3. war noch die, war sozusagen noch die Nachlese der Kommunalwahlen, das nochmal mitzunehmen. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben das gemonitort, 50 Lokalradiosender in Bayern, um mal zu sehen, wie viel Rolle im prozentualen Anteil spielt die Kommunalwahl in dieser Zeit? Was sind denn die, wenn wir über Kommunalwahl sprechen, was sind denn die großen Themen, die wir dort haben? Also Sicherheit, Verkehr, Infrastruktur, Umwelt, Finanzen und so weiter, Bildung. Welche Topics sind dort prozentual mehr verankert? Über welche Parteien wird denn am meisten gesprochen? Ist denn die Verteilung auch gerecht, auch unter den in den unterschiedlichen Ländern? Über welche Kandidaten wird gesprochen und so weiter? Und das haben wir tatsächlich mal, ich darf hier keine Ergebnisse nennen, das muss ich auch ganz klar sagen, denn die Ergebnisse werden dann von der BLM veröffentlicht zu einem Zeitpunkt, den sie natürlich auch selber bestimmen. Aber ich darf hier auch über die Technologie einfach sprechen und über was da alles gemessen wurde. Und das sind wirklich, und ich meine, wir haben jetzt Anfang April, wir haben den gesamten Anfang März, haben wir da gemessen. Die Ergebnisse haben wir natürlich relativ schnell auch schon da gehabt. Die werden jetzt noch visuell aufgearbeitet. Aber so einen Aufwand zu betreiben, über 50 Lokalsender über einen bestimmten Zeitraum zu prüfen, durchzuhören, wie oft ist denn das Wort Wahlen passiert, wie oft wurde über die Partei, über den Kandidaten gesprochen, welche Themen wurden denn dann in der Wahlberichterstattung, welche Art von Wahlberichterstattung gab es denn? Wurde es nur in den Nachrichten aufgegriffen oder gab es Beiträge im Umfeld? Waren es mehr Interviews? Wie viele Interviews wurden geführt und so weiter? Das alles mal zu monitoren, das einfach mal aufzuarbeiten, das mal zu sehen. Das war unsere Aufgabe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir dieses Dashboard so unfassbar gerne an.
Das glaube ich. Super spannend, ja.
Weil es unfassbar spannend ist. Und weil es aber auch wieder zeigt, und da ziehen wir wieder den Bogen, wie wichtig es ist, lokale Berichterstattung zu haben, gerade jetzt auch in diesen demokratisch schlechten, schwierigen Zeiten, ja, da wirklich die Leute mitzunehmen, sie aufzuklären, ihnen die Themen nahezubringen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ja, auch viele Interviews, es gibt Radiostationen, die haben Interviews mit Hörenden gemacht zu den bestimmten Themen. Also Beteiligung, ja. Und das ist etwas, was total wichtig ist und was wiederum zeigt, dass lokale Berichterstattung ein wichtiges Instrument in unserer Demokratie ist und noch mehr bleibt und auch mehr werden wird, glaube ich persönlich.
Das wäre fast ein schönes Schlusswort gewesen, lieber Robert. Aber ich muss auch noch eine Frage, noch eine Frage hinten rausstellen, weil du ja, da kommen wir zum Medientage München Teil unseres Podcasts. Eventuell werden wir über das Projekt auch bei den Lokalmedientagen im Juni noch ein bisschen mehr hören. Da schon mal stay tuned da draußen. Aber vorher noch haben wir auch noch ein kleines Medientage Special bei uns, das MTM Special Amy. Und da habe ich natürlich ganz rein zufällig gesehen, dass du ja auch da auf der Bühne bist. Und das hat mich im ersten Moment natürlich so ein bisschen gewundert, weil Amy, unser AI and Media, ist eigentlich ein TV-Video-Schwerpunkt im April. Aber du bist trotzdem da mit der Radiozeit. Und das, da geht es um Musik, wenn ich richtig informiert bin. Was macht ihr denn da jetzt noch?
Lukas, wir haben ein unfassbar, also Radio, Audio, Transkription, Metadaten sammeln und Programm darstellen, monitoren, Riesenthema. Für uns ist aber ein weiteres wichtiges Thema ist Accessibility. Gerade im TV die Erstellung von Untertiteln total wichtig. Ja. Irgendwann kam die UFA auf uns zu und sagte, sag mal, wir haben hier 20.000 Episoden von GZSZ, Verbotene Liebe und das noch und das noch. Und wir würden das gerne internationalisieren. Ist das denn jetzt mit KI alles möglich? Und wir so, ja, ist alles möglich. Und dann haben wir die Möglichkeiten mal erörtert, wie das so, dann haben wir gesagt, schön wäre es, die Background-Musik da so ein bisschen zu reduzieren, damit wir bessere Transkriptionsergebnisse haben. Super cool, da gibt's schon aktuelle Folgen, da kannst du die Hintergrundmusik komplett rausnehmen, hast du Einzelspuren, aber du hast halt Serien aus den 90ern, 2000ern. Das ist ein File, ist ein MP4. Und das musst du extrahieren. Und ein zweiter wichtiger Teil für die UFA ist, wenn ich diese alten Videos auf YouTube stelle, dann werden die gesperrt. Warum? Mhm. Weil dort lizenzrechtlich Musik drin steckt. Weil im Hintergrund in einer Restaurantszene oder einer Disco-Szene Snap Rhythm is a Dancer oder sonst irgendwas gespielt wird und die haben möglicherweise nicht die Rechte dafür, die müssen erst geprüft werden. Was machen wir? Nicht nur die Transkription, sondern wir extrahieren aus dem Hintergrund mit einer speziell trainierten Musik-KI, extrahieren wir die Musik. Können sagen, nehmen diesen Song raus und vergleichen den mit GEMA-Daten. Ja, mit der API GEMA, mit der VGL-Datenbank sagen, ist dieser Song lizenziert? Hast du die Rechte dafür? Wenn nicht, bei wem müssen wir Rechte beantragen? So, das ist das allererste. Wenn wir keine Rechte haben, und jetzt kommt das Verrückte an der Nummer, wenn wir keine Rechte haben, such doch bitte in unserer Datenbank, die wir lizenziert haben, nach einem Song, der ähnlich klingt und ersetze ihn.
Ach. Das klingt irgendwie sehr sinnvoll.
Ja.
Und sehr cool.
Auf einmal wurde bei der UFA, haben sich die Köpfe hingedreht und gesagt, Moment mal, sag mal, wir haben doch letztens für die Lizenz, für eine Nachlizenzierung, damit wir das auswerten können auf RTL Plus oder sonst irgendwo, mussten wir doch unglaublich viel Geld in die Hand nehmen. Jetzt du sagst mir, wir können alle Assets, können wir jetzt überprüfen, ob die Lizenzmusik und wir können die einfach austauschen, wenn die uns nicht mehr passt? Ja. Okay. Lass mal rangehen.
Nehmen wir.
Also, und das Schöne an der Sache ist, du nimmst die Hintergrundmusik raus, du nimmst die Musik raus, hast damit einen cleanen Sound und das Endergebnis ist einfach, dass wir dadurch natürlich noch viel bessere Transkriptionsergebnisse haben eine bessere Übersetzung, eine viel genauere Übersetzung und können dann auch für andere, können dann diese Assets, diese Episoden auch für andere Märkte dann bereitstellen sozusagen. Das machen wir dann tatsächlich auch. Aber der Lizenzcheck, das ist das Wichtigste in solchen Produktionen. Und da gibt's einen Riesenmarkt dahinter.
Und darüber wirst du am 21. April bei Amy noch ein bisschen mehr erzählen, zusammen mit der UFA auch auf der Bühne. Da freuen wir uns sehr, wer Robert Förster da treffen will. Kauft euch noch ein Ticket, es gibt noch ein paar, also ranhalten. Verlinke ich in den Shownotes den Link zum Ticketshop und alle weiteren Informationen über unsere Veranstaltung. Ob Amy, ob die Lokalmedientage und die Medientage München im Oktober sind auch langsam schon am Horizont erkennbar. Aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Erstmal, lieber Robert, vielen, vielen Dank. Wer jetzt keinen Bock auf Zukunft von Audio hat, wenn er nachdem er dir zugehört hat, dem ist doch auch nicht mehr zu helfen, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Danke dir, Lukas. Wirklich, wirklich cool, hier bei dir gewesen zu sein.
Sehr gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, Bock auf Audio habt ihr jetzt hoffentlich. Hört auch gerne noch in andere Folgen rein. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer an dieser Stelle, macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.